SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolf. Guten Abend. Kliniken am Limit. In Bayern und Ostdeutschland wird die Verlegung von Corona-Intensivpatienten nach Norddeutschland vorbereitet. BioNTech für Kinder. Die EU-Arzneimittelbehörde hat den Corona-Impfstoff für die Altersgruppen 5 bis 11 Jahre zugelassen. Und Orange Day, Tag gegen Gewalt an Frauen. Was hier auch unter einer Ampelregierung noch besser werden muss, darüber sprechen wir mit noch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Das und mehr hier bis 6:30. 100.000 Menschen bundesweit sind im Zusammenhang mit Corona gestorben. Das meldete das Robert-Koch-Institut heute Morgen. Noch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Nachmittag angesichts dieses traurigen Markers weitere Maßnahmen gefordert.
Die Lage ist deshalb so ernst, weil wir nach wie vor in einem exponentiellen Wachstum sind und weil die Fälle, die wir heute erkranken sehen, im Grunde die Intensivpatienten von in 10 oder 14 Tagen sind. Wir brauchen mehr Beschränkungen von Kontakten. Viele Länder haben jetzt ja auch zusätzliche Maßnahmen eingeführt. Und da müssen wir die Situation jeden Tag sehr aufmerksam beobachten. Und ich freue mich, dass ich da in engem Kontakt auch mit Olaf Scholz bin. Und wir werden auch das Expertenwissen mit einfließen lassen.
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ganz sicher wird es noch viele weitere Opfer geben. Ob noch einmal 100.000, wie der Berliner Virologe Christian Drosten prognostizierte, das liegt ganz bei uns. Vor allem liegt es bei denen, die immer noch die Impfung verweigern. Kliniken können nicht mehr alle Patienten versorgen. Sie müssen verlegt werden. Zunächst aus Bayern, Sachsen und Thüringen, derzeit die Bundesländer mit der höchsten Inzidenz. Dafür macht die Bundeswehr Flugzeuge und Hubschrauber startklar. Jim Bob Nixers berichtet.
In Köln hält die Luftwaffe 2 Flugzeuge für die Verlegung von Intensivpatienten bereit, darunter ein Airbus A310 Medevac, eine fliegende Intensivstation. In eine weitere Spezialmaschine wurden nach Angaben der Luftwaffe gestern erst 2 weitere Plätze zur Behandlung eingebaut. Zusätzliche Flugzeuge stünden außerdem im niedersächsischen Wunsdorf bereit. Wie ein Sprecher der Luftwaffe dem ARD-Hauptstadtstudio mitteilte, seien noch keine Anfragen zur Verlegung von Patienten bei ihnen eingegangen. Die Anzeichen verdichteten sich aber, dass es bald soweit sein könnte. Die norddeutschen Bundesländer haben bereits angekündigt, in den kommenden Tagen 10 Corona-Patienten aus dem stark betroffenen Ostdeutschland aufzunehmen. Nach Medienberichten wurden gestern Anträge zur Verlegung von insgesamt rund 80 Patienten aus Bayern und Ostdeutschland von der zuständigen Behörde geprüft. Dahinter steckt das sogenannte Kleeblatt-Konzept, das Deutschland in 5 Regionen einteilt. Gibt es in einem Gebiet Engpässe bei der klinischen Versorgung von Intensivpatienten, wird zentral koordiniert, welches andere Gebiet Patienten und Patientinnen aufnehmen kann. Vor allem Covid-19-Patienten sollen in andere Regionen gebracht werden. In Ausnahmefällen können aber auch Patienten mit anderen Erkrankungen verlegt werden. Das Konzept hatten Bund und Länder bereits während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 entwickelt.
Der Bericht von Jim Bob Nixers. Am Limit sind die Krankenhäuser aber nicht nur in Ostdeutschland und in Bayern. Die Reportage von Karin Petzold über den Alltag auf der Intensivstation der Mainzer Universitätsmedizin.
Wolfgang Kelber wurde 87 Jahre alt. Er starb vor 1,5 Jahren in einem Krankenhaus in Bingen. Seine Familie konnte sich nicht von ihm persönlich verabschieden.
Für mich war die letzte Woche sehr tragisch, weil man gemerkt hat, dass es zu Ende geht.
Wir haben ihm auch noch einen Brief geschrieben. Auch meine Mutter nach seinem Tod hat uns die Schwester geschildert, wie sie ihm den vorgelesen hat, diesen Brief. Und dass er doch sich sehr drüber gefreut hatte.
Ein Brief, ein Telefonat, eine Videoschalte. Meist war das die letzte Verbindung. Das Sterben der jungen und der alten Corona-Patienten in der Klinik, nach wie vor auch für das Krankenhauspersonal ein schwieriges, belastendes Thema. Christian Blessing ist Krankenpfleger für Intensivpflege an der Mainzer Universitätsmedizin. Seit Corona muss er immer wieder schwarze Leichensäcke in die Hand nehmen.
Man muss sagen, es ist wirklich eine Erfahrung, die man nicht braucht. An Menschen in so einen Sack zu verpacken, den dann zuzumachen und zu wissen, den macht nie wieder jemand auf. Das ist ganz schlimm.
Doch Zeit, das zu verarbeiten, gibt es nicht. Zu viel zu tun auf den 3 Intensivstationen der Mainzer Universitätsmedizin.
Wir sind einfach ausgebrannt. Also es ist wirklich auf den Intensivstationen, denke ich, ein Limit erreicht. Wir arbeiten jetzt seit 2 Jahren unter Hochdruck. Die Leute sind platt.
Viele gehen mittlerweile in Teilzeit, um sich emotional und körperlich zu schützen. Der Pflegenotstand verschärft sich. Nach Worten von Christian Blessing mangelt es nicht an Beatmungsmaschinen, sondern an Menschen, die sie bedienen. Darum hofft der Intensivpfleger,
dass wir wirklich eine sehr hohe Durchimpfungsrate bekommen, dass wir nicht im nächsten Jahr wieder hier stehen müssen und vielleicht dann den 200.000 Covid-Toten bemitleiden müssen. Und dass wir nicht im nächsten Jahr wieder über einen Lockdown oder sonstige Maßnahmen reden müssen.
Die Angehörigen von Wolfgang Kelber, seine Frau und sein Sohn, verfolgen weiterhin ganz genau den Verlauf der Pandemie. Und sie wünschen sich,
dass Leute tatsächlich sich impfen lassen. Das ist wichtig.
Ich denke, das ist auch im Sinne meines Vaters, dass sein Tod nicht umsonst gewesen ist, sondern dass man daraus lernt, sich zu schützen und besser mit der Krankheit zu leben.
Die Angehörigen eines Corona-Opfers im Bericht von Karin Petzold. Für eine allgemeine Impfpflicht Erwachsener gegen das Coronavirus hat sich heute auch die Vereinigung der Intensivmediziner ausgesprochen. Und sehr bald können im Kampf gegen die Pandemie auch Kinder von 5 bis 11 Jahren geimpft werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat heute Mittag den Impfstoff von BioNTech und Pfizer für diese Altersgruppe in der Europäischen Union zugelassen. Die noch ausstehende Genehmigung durch die EU-Kommission gilt als reine Formsache. Gesundheitsminister Spahn hatte schon im Vorfeld erklärt, dass Deutschland am 20. Dezember dann auf einen Schlag 2,4 Millionen Dosen des Kinderimpfstoffs erhalten werde. Bis dahin soll auch eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission vorliegen. Über Impfungen von Kindern gegen Corona spreche ich mit dem Münchner Kinderarzt Philipp Schof. Herr Schof, gerade bei 5- bis 14-Jährigen haben wir derzeit mit 882,9 die höchste 7-Tage-Inzidenz überhaupt. Aber kann den Kids in dieser Altersgruppe eine Corona-Infektion überhaupt gefährlich werden?
Ja, Herr Rudolf, kann sie schon. Wenn Sie sagen, überhaupt gefährlich, kann sie natürlich gefährlich werden. Die Mehrzahl der Kinder in diesem Alter allerdings werden keine großen Symptome entwickeln bei einer Corona-Infektion. Wir sehen jetzt in München, die Zahlen sind ja alle bekannt, die sind ähnlich wie in Baden-Württemberg, sehr viele Kinder, die Corona-positiv sind. Und ehrlicherweise sind es en grand nicht die Patienten, die uns die meisten Sorgen bereiten. Die kleinen und jüngeren Kindern stecken diese Infektion gut weg. Je älter sie werden, Sie hatten gerade die Inzidenz bis 14 Jahre genannt, also im Teenageralter. Je mehr sie Mann und Frau werden sozusagen, umso eher kommt es auch zu stärker ausgeprägten Verläufen.
Aber warum ist es aus Ihrer Sicht denn trotzdem wichtig, auch in der Altersgruppe 5 bis 11 Jahre zu impfen? Die machen ja höchstens 5% in der Gesamtbevölkerung aus.
Stimmt. Und je jünger sie sind, umso weniger ist ihr mobiler Radius. Klar, ein Grundschüler, der macht keine Geschäftsreise von München nach Stuttgart. Es gibt aber natürlich Kinder, die Vorerkrankungen haben. Und diese Familien und diese Eltern sind unter hohem Druck und unter großer Angst. Schon lange warten die sehnsüchtig auf einen Kinderimpfstoff. Also allein für diese Gruppe und auch um diese Gruppe umgebenden Kinder, beispielsweise in Vereinen oder in Schulklassen, da kann es durchaus Sinn machen, wenn hier die Kinder geimpft werden und endlich ihren Schutz bekommen. Dann gibt es natürlich noch andere Gründe, die eigentlich gar nicht medizinisch sind. Wir erleben jetzt zum wiederholten Mal in dieser Pandemie, dass es doch das Einfachste ist, Schulklassen oder Kindergartengruppen oder Kindertagesstätten zu schließen und in Quarantäne zu schicken, sodass hier wieder eine erhebliche Gefährdung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgerechnet bei den Jüngsten der Gesellschaft stattfindet. Und das zermürbt.
Also eine ganze Reihe guter Gründe, warum eben auch Kinder unter 12 Jahren geimpft werden sollen. Können Sie uns mal knapp und laienhaft verständlich erklären, was denn nun diesen Kinderimpfstoff von BioNTech vom herkömmlichen Impfstoff unterscheidet? Oder ist er nur geringer dosiert?
Der ist tatsächlich geringer dosiert, aber er wird, damit er auch besser handbar ist und auch besser haltbar, mit einer anderen Puffersubstanz versehen als der Erwachsenenimpfstoff, sodass er dann auch besser aufziehbar und besser verabreichbar ist. Das Problem ist, wenn man den Erwachsenenimpfstoff einfach in geringerer Menge aufzieht oder dann verdünnt oder irgendwelche Injektionstechniken ausprobiert, um damit zu hantieren, besteht die Gefahr, dass der sehr empfindliche Impfstoff dann instabil wird und dann eben nur eine Scheinsicherheit gibt, weil gar kein echter Impfeffekt erzielt wurde. Deswegen jetzt spezieller Kinderimpfstoff.
Wie sollte die Impfung der Kinder denn am besten erfolgen?
Ja, ich denke, die sollte immer nach beim Kinder- und Jugendarzt des Vertrauens erfolgen. Ich denke, wir brauchen wahrscheinlich auch je nach Region, es gibt ja leider nicht überall Kinder- und Jugendärzte, in solcher Anzahl, wie wir es dann gegebenenfalls brauchen. Je nach Region muss man sich eben überlegen, ob man nicht in größeren Maßstab impft, beispielsweise in Impfzentren, oder dass man doch die Möglichkeit schafft, vor Ort Aktionen zu starten, beispielsweise an Schulen.
Mhm. Sie sagten, das Vertrauen ist da natürlich sehr wichtig, deswegen vorwiegend eine Sache für die Kinder- und Jugendärzte. Aber aus Ihrer Erfahrung als Kinderarzt, wie schwer wird es denn sein, Eltern von unter 12-Jährigen jetzt davon zu überzeugen, dass sie ihre Kinder impfen lassen?
Ich denke, da gibt es tatsächlich zwei Gruppen. Es gibt die eine, die ich Ihnen schon genannt habe, die eine hohe Motivation haben. Da werden wir auch jetzt schon, seit überhaupt es zur Diskussion steht, dass so eine Zulassung durch die EMA kommen könnte. Es ist ja nur eine Zulassung, keine Empfehlung. Das ist immer ein wichtiger Hinweis. Es ist nur so, dass ein Arzt das jetzt verwenden darf, wenn es zugelassen ist. Die schreiben schon E-Mails, die rufen an, die wollen auf die Liste gesetzt werden. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann gibt es eine Gruppe, die eben abwägt, ob diese eigentlich für ihre Kinder ungefährliche Erkrankung aus mannigfältigen Gründen doch bei ihrem Kind geimpft werden sollte. Vielleicht, weil die Oma oder der Großvater unter Chemotherapie steht und sie sich da Sorgen machen, dass sie aus der Familie einfach das Infektionsrisiko verbannen wollen. Die benötigen dann eine Beratung und eben auch Vertrauen.
Mit welcher Durchimpfungsrate in dieser Altersgruppe rechnen Sie denn als Kinderarzt?
Im Moment sehe ich das ein bisschen so ähnlich wie bei der Altersgruppe 12 bis 17. Da bewegen wir uns ja auch immer noch unter 50%. Wir sehen allerdings jetzt deutliche Effekte durch die 2G-Plus-Regelung, die jetzt bei uns in Bayern greift, die ja auch bis in den privaten Bereich, Stichwort Sportvereine, sich ausdehnt und dadurch dann doch noch mal ein großes Kontingent an Impfungen jetzt stattfindet. Aber ich denke nicht, dass wir auf einen Schlag hier 90% erreichen, was ja so eine magische Grenze gerade bei der Delta-Variante wäre.
Der Münchner Kinderarzt Philipp Schof. Der Corona-Impfstoff von BioNTech Pfizer ist in der EU für Kinder zwischen 5 und 11 Jahre zugelassen worden. SWR aktuell um 18 Uhr und gleich 17 Minuten. Bei den Grünen hat jetzt die Basis das Wort. 125.000 Parteimitglieder sind zur Urabstimmung aufgerufen über den gestern vorgelegten Koalitionsvertrag und darüber, wen die Grünen in die Regierung schicken. Die Partei hat Anspruch auf 5 Ministerposten. Allerdings gibt es offensichtlich im Moment erhöhten Klärungsbedarf. Der Co-Vorsitzende Robert Habeck hat deshalb bereits mitgeteilt, dass das Personaltableau erst morgen öffentlich gemacht werden soll. Der Tag nach dem Koalitionsvertrag aus Berlin, Angela Tesch.
Wie die inhaltliche Bewertung des Koalitionsvertrages ausfällt, dafür gibt es von der Nachwuchsorganisation der Grünen schon mal einen Vorgeschmack. Lob hört man für den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und den Kohleausstieg 2030, der durch das Wörtchen idealerweise allerdings vage bleibt. Bundessprecher Timon Ginus sieht im Verkehrsbereich dagegen noch großen Handlungsbedarf. Der Umstieg auf Elektromobilität sei noch lange keine Verkehrswende. Und für die Co-Sprecherin der Grünen Jugend, Sarah-Lee Heinrich, reichen die Verbesserungen im sozialen Bereich nicht aus, auch wenn die Grundsicherung für Kinder und Jugendliche ein erster guter Schritt sei. Lauter ist die Kritik von Klimaaktivistinnen. Sie hatten bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages vor den Türen gefordert, mehr Klimagerechtigkeit zu wagen. Luisa Neubauer von Fridays for Future.
Das heißt nicht, dass da nicht einzelne Sachen drin sind, zum Beispiel der Kohleausstieg, der ein historischer Erfolg für die Klimabewegung sind. Aber wir sind nicht hier für einzelne Erfolge, sondern für Klimagerechtigkeit und 1,5-Grad-Politik. Und das haben wir immer noch nicht.
Olaf Scholz, der designierte Kanzler, rechnet beim SPD-Parteitag mit viel Zustimmung.
Ich bin da sehr zuversichtlich. Das ist ein gutes Ergebnis aus der Sicht aller drei Parteien.
Das Programm Mehr Fortschritt wagen sei ja keine Wohlfühlformel, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion und designierte Justizminister Marco Buschmann in der ARD. Große, anspruchsvolle Projekte seien zu bewältigen unter den Bedingungen der Corona-Krise. Die drei Parteien hätten sich nicht um die Regierungsverantwortung beworben.
Aber wir glauben, das sei alles leicht. Und wir glauben auch nicht, dass wir die Unterstützung der vielen Menschen bekommen haben, weil die glauben, dass die Herausforderungen leicht zu bewältigen sind, sondern dass sie das Vertrauen haben, dass wir das mit aller Kraft und aller Anstrengung jetzt angehen.
Am 4. und 5. Dezember werden Parteitage der FDP und der SPD über den Koalitionsvertrag abstimmen. In der Woche darauf will sich Olaf Scholz dann im Bundestag zum Kanzler wählen lassen. Die neue Ampelregierung könnte dann loslegen.
Angela Tesch berichtete. Gestern war also der Tag des Koalitionsvertrags und es war der Tag der großen Inszenierung. Die Ampelparteien haben versucht, der Republik ein neues politisches Miteinander schmackhaft zu machen. Was SPD, Grüne und FDP im Einzelnen planen, das erfuhr Deutschland dabei erstmal nur am Rande. Denn ganz ehrlich, so schnell konnte sich ja kaum einer durch die fast 180 Seiten des Koalitionsvertrags lesen, als dass ein ausgeruhter Kommentar drin gewesen wäre. Den gibt es deshalb heute. Marcel Heberlein hat kritisch draufgeschaut, ob die Ampel dem selbstgesteckten Ziel einer Klimaregierung gerecht wird.
Die schlechte Nachricht gleich mal vorneweg. Ich glaube, die Grünen waren echt in Not neulich, als sie beim Verhandeln um Hilfe gerufen haben. Dass sie mehr Druck brauchen von außen, von Umweltverbänden, mehr Unterstützung brauchen von SPD und FDP. Dass sie alleine zu wenig rausholen beim Klimaschutz. Genauso ist es leider gekommen. Wenn ich diesen Koalitionsvertrag lese, dann fehlt mir jedenfalls die Fantasie, wie das ausreichen soll, um das deutsche Klimaziel einzuhalten. Der Verkehr zum Beispiel macht 1/5 der deutschen Emissionen aus. Super wichtig, da voranzukommen. Aber in dem Teil ist der Koalitionsvertrag so schwach, dass selbst der scheidende Verkehrsminister Andreas Scheuer sagt, das hätte er auch verhandeln können. Autsch. Im Verkehrsbereich zeigt sich, wie Klimaschutz nicht gelingen wird. Extrem hohe Ziele, 15 Millionen E-Autos zum Beispiel bis 2030, aber kaum was dahinter. So gut wie alles, was das CO2-Rausblasen im Verkehr teurer machen würde, steht nicht drin. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass die Europäische Union die Daumenschrauben anzieht. Das ist mickrig. Die Grünen scheinen so frustriert gewesen zu sein von dem, was sie da selber ausgehandelt haben, dass sie das Verkehrsministerium trotzig gleich der FDP hingeworfen haben. So nach dem Motto, hier, dann werden wenigstens nicht wir dafür zur Sau gemacht. Immerhin, beim Ausbau von Windrädern und Solaranlagen sieht es am ehesten nach Aufbruch aus. Die Ampel hat sich da extrem hohe Ziele gesteckt und die auch mit mehr als nur Hoffnung hinterlegt. Auch SPD und FDP scheinen verstanden zu haben, ohne viel mehr grünen Strom ist alles nichts. In Zukunft wollen wir ja auch damit heizen und E-Autos damit antreiben. Aber die grüne Stromwende durchzusetzen wird schwer, selbst bei den grünen Anhängern. Auch von denen wollen viele kein Windrad vor der Tür. Von den Bundesländern mal ganz zu schweigen. Deren Unterstützung braucht der neue Klimaminister Robert Habeck eh, selbst die von Bayern-Chef Markus Söder. Das wird ein Kampf. Gut, dass es ihn gibt, aber Ausgang offen. Aus meiner Sicht haben die Grünen schlecht verhandelt. Sie haben naiv gehofft, dass SPD und FDP Klimaschutz genauso sehr wollen wie sie. Sie haben das Tempolimit öffentlich hergeschenkt, noch bevor überhaupt angefangen wurde zu verhandeln. Und ihr verbliebenes politisches Kapital haben die Grünen zum Beispiel beim Kohleausstieg verballert. Den Ausstieg 2030 haben sie abgesichert. Das ist schön. Aber der CO2-Preis und der Markt hätten das wahrscheinlich eh so geregelt. Hätten sie mal lieber dafür gekämpft, dass Benzin oder Heizen mit Öl und Gas schneller teurer werden oder dafür, dass klimaschädliche Subventionen gestrichen werden. Die Grünen haben in ihrem Wahlkampf hohe Erwartungen geweckt. Wenn sie die enttäuschen, dann wird es nicht ausreichen zu sagen, die anderen sind schuld.
Der Kommentar von Marcel Heberlein. Heute ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, global Orange Day genannt. Repräsentative Gebäude werden orange angestrahlt. Diese Farbe wurde von den Vereinten Nationen ausgewählt und soll für eine Zukunft ohne Gewalt an Frauen stehen. Gewalt an Frauen hat 1000 Gesichter. Gewalt in der Beziehung, sexuelle Belästigung, Stalking, Mobbing. Die Einzelheiten von Christopher Jenert.
Das Bundeskriminalamt hat im vergangenen Jahr knapp 148.000 Opfer von Gewalt in der Partnerschaft gezählt. Über 80% von ihnen sind Frauen. Das waren 2020 insgesamt 5% mehr als im Jahr davor. Und die Zahlen steigen seit 2016. Es geht dabei zum Beispiel um Körperverletzung, Stalking oder Vergewaltigung oder sogar um Mord. In 139 Fällen haben Frauen den Angriff ihres Ex-Partners letztes Jahr nicht überlebt. Im Jahr davor, also 2019, waren es 117. Das heißt im Umkehrschluss, etwa alle 3 Tage stirbt im Schnitt eine Frau in Deutschland durch Gewalt ihres Partners oder Ex-Partners. Das sind die offiziellen Zahlen. Das Problem ist aber, die meisten Fälle werden gar nicht bekannt, weil Frauen sich nicht trauen, ihren Partner anzuzeigen zum Beispiel. Der Chef des Bundeskriminalamts Münch spricht von Studien, die davon ausgehen, dass bis zu 90% der Gewalt in der Partnerschaft gar nicht bekannt wird.
Der Bericht von Christopher Jenert. Christine Lamprecht von der SPD ist geschäftsführende Bundesjustizministerin und seit einem halben Jahr auch Frauenministerin. Mit ihr wollen wir im SWR-Tagesgespräch über den Tag gegen Gewalt an Frauen sprechen. Frau Lamprecht, dass zuletzt die Zahlen wieder steigen, ist das allein auf die Pandemie mit ihren Lockdowns zurückzuführen oder woran liegt das?
Also auf jeden Fall spielt die Corona-Pandemie leider eine Rolle. Wir erleben gerade an den Hilfetelefonen, dass Frauen sich, es sind nun mal in der Mehrheit Frauen, sich an diese Telefone wenden, weil beispielsweise die Wohnverhältnisse sehr beengt sind. Und sowas fördert dann natürlich eine Eskalation in den Familien, eine Aggression in den Familien. Und von daher ist das Umfeld, die Konsequenzen, die sich aus der Pandemie ergeben, sicherlich ein Beschleuniger von Aggressionen in Familien. Ja.
Ist das Thema Gewalt gegen Frauen denn aus Ihrer Sicht mittlerweile in den Köpfen drin oder wird es immer noch zu wenig wahr beziehungsweise auch ernst genommen?
An solchen Tagen wie heute, wo wir einen internationalen Tag haben gegen die Beseitigung von Gewalt, ja, da wird darauf hingewiesen, das ist auch toll, da gibt es auch ganz viele Berichte darüber, aber den Rest vom Jahr würde ich mir mehr Aufmerksamkeit wünschen. Nein, es ist noch nicht so im Kopf drin, es gibt immer noch viele Tabus und das ist ein Problem gerade für die Frauen, die Gewalt erleben, denn oftmals ist da immer noch der Gedanke, ich bin alleine und vielleicht bin ich da auch selbst schuld und für die Frauen wäre es so wichtig zu wissen, nein, das geschieht ganz vielen Frauen auch und ihr dürft euch das nicht gefallen lassen. Und ihr müsst euch das auch nicht gefallen lassen, weil es so viele Hilfeangebote gibt, rauszukommen aus dieser Gewaltsituation für sich, für die Kinder, für die Familie. Deswegen, da muss noch viel, viel mehr Öffentlichkeitsarbeit geschehen.
Was konkret könnte denn da geschehen, damit das Thema eben nicht nur an einem Tag wie heute im Mittelpunkt steht?
Wir müssen es wirklich zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe machen. Ständig immer wieder darüber berichten. Aufzeigen, was wir tun, wenn es beispielsweise dieses Hilfetelefon gibt. Dass es wirklich in allen Köpfen drin ist. Da gibt es ein Telefon, an das kann ich mich wenden. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und vor allen Dingen in insgesamt 18 Sprachen. Also auch Sprache darf keine Barriere sein. Wir müssen auch in der Sprache uns verändern. Wenn ich manchmal lese oder höre, wenn Frauen getötet werden vom Partner, vom Ex-Partner, und dann von Familientragödien die Rede ist, dann regt mich das richtig auf, weil da geht es nicht um eine Tragödie, sondern da geht es um eine Gewalttat und nichts anderes. Also wir müssen viel sensibler werden, viel aufmerksamer und vor allen Dingen an der Seite derjenigen stehen, die Gewalt erfahren.
Die Dinge ernst nehmen und die Dinge beim Namen nennen, ist Ihre Forderung, wenn ich sie richtig verstehe. Wie sieht es denn eigentlich aus in der Justiz, bei der Polizei? Ist man da sensibel genug aus Ihrer Sicht oder muss auch da nachgebessert werden?
Da hat sich auf jeden Fall schon sehr viel getan in den letzten Jahren. Dadurch, dass wir eben auch konsequent immer wieder dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben, nicht nur um darüber zu reden, sondern beispielsweise auch um gesetzgeberisch zu verschärfen. Wir haben gerade in dieser Legislaturperiode Stalking so verschärft, den Tatbestand, dass er jetzt auch wirklich greift. Denn das waren unsere Erfahrungen, dass die Hürden viel zu hoch waren, dass Täter auch verurteilt werden konnten. Und das führt dann dazu, dass Täter sich auf der sicheren Seite fühlen. Und das haben wir jetzt angeschärft, damit eben Frauen sich hier in der Regel Frauen sich eben hier sicherer sein können. Oder das Gewaltschutzgesetz, ganz klar angeschärft. Denn wir reden oftmals in solchen Situationen davon, dass die Frau mit ihren Kindern die Wohnung verlassen muss und dann ins Frauenhaus geht. Aber eigentlich sollte doch der aus der Wohnung fliegen, der schlägt. Und deswegen Gewalt übers Gewaltschutzgesetz kann ich genau das umsetzen. Ich kann ein Kontaktverbot erwirken, ich kann Betretungsverbote erwirken. Also da ist viel getan. Und das hat gezeigt, wir lassen da nicht nach, wir ruhen da nicht. Und das ist keine Privatangelegenheit, sondern das geht uns als Gesellschaft insgesamt an.
Da nicht nachzulassen, nicht zu ruhen, das ist ja vor allem auch ein Appell an eine künftige Ampelregierung. Welche Baustellen müssten da aus Ihrer Sicht vor allem als nächste angegangen werden?
Also ganz wichtig ist, dass es gesamtgesellschaftlich wahrgenommen wird. Und da darf es keine Grenzen geben. Hier ist der Bund zuständig, hier die Kommune. Und das betrifft zum Beispiel dann die Finanzierung von Frauenhäusern. Und deswegen finde ich es gut, dass jetzt im aktuellen Koalitionsvertrag ganz klar festgeregelt ist, dass das Hilfesystem bedarfsgerecht ausgebaut wird und auch sich der Bund an der Regelfinanzierung für Frauenhäuser finanziert. Also ein ganz klares Signal an die Verantwortlichen auch im Land und in den Kommunen. Hier gibt es keine Unterscheidung, sondern hier ziehen wir alle an einem Strang.
Frau Lamprecht, wer bei der SPD was wird in der künftigen Ampelregierung? Das ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Trotzdem ist es nun mal so, dass Sie als künftige Innenministerin gehandelt werden. Fragen wir mal so, wie würden Sie als Innenministerin den Kampf gegen Gewalt an Frauen fortführen?
Ich habe in den Funktionen, in denen ich war, das war als Justizministerin, als Frauen-, als Familienministerin, immer ganz konsequent reagiert, weil es mir wichtig ist, dass Reden ist ganz wichtig, Tabus sprechen, Sprache beobachten, aber konsequentes Handeln, darauf kommt es an. Und deswegen ist es wichtig, auf die Prävention zu setzen. Deswegen ist es aber auch wichtig, aufzuzeigen, wo ganz klare Grenzen sind, aber eben auch Hilfsangebote auszuweiten. Das sind die drei Bereiche, die man immer wieder im Blick haben muss, egal in welcher Funktion.
Und auch die Dinge, die Sie als Bundesinnenministerin in Angriff nehmen würden?
Jeder muss das in Angriff nehmen. Jeder muss das immer in seinem Blick haben. Und ich werde, egal welcher Funktion ich ausführe, egal was ich in meinem Leben mache, das war schon immer mein Anliegen, Menschen vor Gewalt zu schützen. Denn jeder hat das Recht darauf, gewaltfrei zu leben.
Sagt die geschäftsführende Bundesjustizministerin Christian Lambrecht von der SPD im SWR-Tagesgespräch.